Jedes Mal, wenn ich bei Yumiko stehe, habe ich das Gefühl, diese Pulte sind nicht für Asiaten gedacht. Das haben deutsche Ingenieure wahrscheinlich gebaut. Genau, Kuno, genau. Die haben mir nämlich gesagt, man kann es runter und rauf machen, aber ich weiß nicht wie. Waagrecht, das wäre gut. Ich möchte mit einem Gebet beginnen. Geliebter Herr Jesus Christus, danke, dass du hier bist, dass dein Geist uns leitet, unsere Schritte leitet, auch in diesem, an diesem Morgen, an diesem Ort. Herr, ich möchte dich von Herzen bitten, dass du unsere Ohren und unsere Herzen wächst, dass wir hören lernen, wie Jünger es tun. Herr, du hast verheißen, dass die Wahrheit uns frei machen wird. Dein Wort ist die Wahrheit. In Jesu Namen. Amen. Irgendwann in einem Artikel oder einem Post in Facebook, ich weiß es leider nicht mehr ganz genau, habe ich den folgenden Satz gelesen. Wir bedienen zu viel Tradition und wecken zu wenig Sehnsucht. Nochmal, wir bedienen zu viel Tradition und wecken zu wenig Sehnsucht. Dieser Satz war geschrieben im Zusammenhang mit der Rolle vieler christlicher Institutionen unserer Gegenwart, allen voran die Kirche. Es war eine kritische Auseinandersetzung mit dem, was wir heute vielleicht in den Kirchen und Gemeinden und Gemeinschaften vorfinden. Mit anderen Worten, unser Auftrag ist es nicht, die Asche zu tradieren, sondern das Feuer weiterzugeben, das in uns brennt oder eigentlich brennen sollte. Diese Äußerung mag für manche von uns etwas hart und vielleicht auch etwas zu überkritisch klingen. Ihre Stoßrichtung jedoch, und darum geht es mir auch, finde ich sehr nachdenkenswert und im Hinblick auf so manche betriebsamen Geschäftigkeiten unserer Gemeinden heute, finde ich sie auch nicht ganz unberechtigt. Wir bedienen zu viel Tradition und wecken zu wenig Sehnsucht in den Menschen. Der Theologe Gottfried Voigt hat in seinem Buch »Das heilige Volk« mal einen interessanten Satz geschrieben, der lautet: »Wir leben nicht von Jesus Erinnerungen, sondern von Jesus Begegnungen.« Was er damit meint ist, natürlich leben wir von den Erinnerungen, von dem, was wir überliefert bekommen haben. Aber wenn das das Einzige ist, woran wir uns halten, womit wir unser Leben beschäftigen, mit den Erinnerungen, und es zu keinen Begegnungen mit dem auferstandenen, lebendigen Herrn Jesus Christus, der auch heute, wie vor 2000 Jahren, unsere Orte und unsere Straßen durchwandert, in einer anderen Form, als der Beistand, als der Heilige Geist. Wenn wir diese Begegnung in unserem Leben nicht mehr haben, sondern nur noch von diesen Erinnerungen und Erinnerungen von früheren Zeiten, von früheren Menschen leben, dann ist es nicht das, was Jesus sagt, wenn er sagt, es ist nicht nur die Schrift und die Kraft, die darin liegt. Das Thema der Bibelarbeit heute ist Begegnung am Jakobsbrunnen, eine Jesusbegegnung. Und in der Geschichte in Johannes 4, 5 bis 30 geht es auch um Traditionen interessanterweise und um Sehnsüchte. Nicht als Begriff, aber sehr wohl in dem ganzen Inhalt. Und ich möchte mit Ihnen gemeinsam diesen Bibeltext lesen und ich möchte vorher noch was sagen. Der Bibeltext ist lang, aber nichts, und das ist meine zutiefste Überzeugung und Gewissheit, nichts, was ich danach, nach diesem Bibeltext sagen könnte und sagen werde, ist wichtiger als das, was das Bibelwort uns sagt. Nicht meinen Worten ist die Verheißung gegeben, dass sie durch Mark, Bein und Seele schneidet und den Menschen berührt, die Herzen, ihre und meine Herzen berührt. Nicht meinen Worten, sondern der Schrift, den Worten Gottes. Und deshalb möchte ich Sie noch einmal ganz besonders ermutigen, mit einem offenen Herzen, mit einem betenden, hörenden Herzen, diese Worte Gottes, in denen eine Kraft liegt, die über 2000 Jahre, über tausenden von Jahren Menschen bewegt, berührt, getroffen und verändert hat. Johannes Evangelium Kapitel 4, 5 bis 30. Jesus kam in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Es war um die sechste Stunde. Da Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samaritische Frau spricht nun zu ihm: Wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes kennen würdest und wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Sie spricht zu ihm: Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürste und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist schon jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin es, damit ihr redet. Unterdessen kamen seine Jünger und sie wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte niemand: Was fragst du oder was redest du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging in die Stadt und spricht zu den Leuten: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht der Christus sei. Da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. Liebe Brüder und Schwestern, es ist für mich eine der berührendsten, eine der bekanntesten, aber auch der berührendsten Geschichten in der Bibel. Diese Begegnung und das Gespräch zwischen Jesus und der Frau am Brunnen. Die Samariterin ist zum Wasserschöpfen an den Jakobsbrunnen gekommen. Ein banales Alltagsgeschehen im banalen Leben einer Frau, deren Name nicht einmal überliefert wird. Da ist nichts Wichtiges oder Großartiges zu spüren in dem Leben dieser Frau. Auffallend, und das ist wichtig, auffallend ist lediglich, dass sie nicht, wie es damals üblich war, vor allem in dieser Kultur, in dieser Zeit, in der Gemeinschaft mit anderen Frauen zum Wasserschöpfen gekommen ist, zu einer Tageszeit, wo es kühler wäre, und so wie man es eigentlich machen würde, sondern sie ist ganz allein hier, zur Mittagsstunde, da wo es am heißesten ist. Und das hat wohl auch seine Gründe. Wie so oft, wenn jemand allein seinen Alltag bestreiten muss. Eine gewisse Einsamkeit, die die alltägliche Routine prägt. Und diese Frau ist verständlicherweise völlig erstaunt und perplex, als ein jüdischer Mann sie als samaritische Frau anspricht, 1:1. Und nicht nur das, sondern sie auch noch um Wasser bittet und damit eigentlich deutlich macht, dass er gewillt ist, ihren Krug, den sie gebraucht hat, zu benutzen, zum Trinken, obwohl jede Interaktion mit Samaritern als unrein galt für die damaligen Juden. Und es entwickelt sich zwischen diesen ungleichen Partnern ein Gespräch über das Wasser, über den Brunnen, über die Tradition. Und in diesem Zusammenhang spricht Jesus vom lebendigen Wasser, das unseren Durst ein für allemal stillen kann und in uns selber als eine Quelle des Wassers ins ewige Leben quillen wird. Und die Frau antwortet zunächst einmal mit einem direkten menschlichen Bedürfnis: Gib mir das Wasser, dass ich nicht mehr dürsten und vor allem nicht mehr zu diesem Brunnen kommen muss, um Wasser zu schöpfen, allein, Tag für Tag. Es geht um ihren Alltag und um seine Herausforderungen. Ein Bedürfnis, das an der Oberfläche treibt, aber in Wahrheit eigentlich nicht die wirkliche Sehnsucht, und hier kommt nochmal die Sehnsucht raus, in uns berührt. Die Antwort Jesu macht deutlich: Er setzt an dem Punkt an im Leben dieser Frau, wo tief und verschüttet und verborgen ihre größte Sehnsucht leise pocht. Fast nicht mehr hör- und spürbar, aber immer noch da. Und Jesus sagt zu ihr, völlig aus dem Kontext: Geh hin und rufe deinen Mann und komm hierher. Gerade war die Rede noch von lebendigem Wasser, Ewigkeit und so weiter, Durst. Und er sagt: Geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Und die Frau sagt: Ich habe keinen Mann. Und Jesus spricht zu ihr: Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. 5 Männer, wir reden nicht von 2020 Europa. 5 Männer, und die Bibel lässt offen, ob sie von allen 5 geschieden wurde oder von vornherein gar nicht verheiratet war, wie auch jetzt mit dem 6. Mann. Was aber in dieser Geschichte deutlich wird, dass das wohl der Grund vielleicht gewesen sein könnte, dass sie alleine, gemieden von den anderen Frauen, zum Wasserschöpfen an den Brunnen kommt, zu einem Zeitpunkt, wo sie nicht anderen Menschen begegnet. In dieser Geschichte wird deutlich, dass die größte Sehnsucht der Frau, wie so oft, wohl auch ihre größte Not gewesen sein muss. Immer wieder und wieder muss sie einen Anlauf genommen haben, um diese innere Sehnsucht zu stillen. 5 Männer und dann jetzt mit dem 6. Und Jesus kennt diese Frau, liebe Brüder und Schwestern. Er weiß um ihre Situation, ihre Verfehlungen, ihre Not und ihre Sehnsüchte. Und er setzt sich zu ihr an den Brunnen und spricht mit ihr über den Durst, über lebendiges Wasser, über Theologie und Anbetung, über Gott. Als hätte er alle Zeit der Welt, als wäre er nicht der lang ersehnte Messias, auf den alle Welt wartet. Ich bin's, der mit dir spricht. Als Theologin, sowohl im Studium als auch im Unterrichten, eines der Bibelverse, die zu der eisernen Ration gehört, sind die 7 Ich-Bin-Worte im Johannesevangelium. Das ist auch wahrscheinlich Ihnen bekannt, die Ego Emi, also Ich-Bin-Worte, von deren Zahl es anscheinend 7 gibt, so zumindest im Studium. Ich bin das Brot des Lebens, Johannes Kapitel 6. Ich bin das Licht der Welt, Kapitel 8. Ich bin die Tür, Kapitel 10. Ich bin der gute Hirte, auch nochmal Kapitel 10. Ich bin die Auferstehung und das Leben, Kapitel 11. Ich bin der Weg, die Weinstock und das Leben, Kapitel 14. Und das 7. Ich bin der wahre Weinstock, Kapitel 15. Das Interessante und für mich so Berührende ist, das allererste Ich Bin-Wort, Ego Emi, das im Johannesevangelium auftaucht, ist jedoch nicht im Kapitel 6, ich bin das Brot des Lebens, sondern eigentlich hier in Kapitel 4, 26, wortwörtlich Ego Emi. Holalon soi, ich bin es, ich bin's, der mit dir redet, der mit dir Redende. Und liebe Brüder und Schwestern, es hätten menschlich gesehen so viele Orte und Menschen geben können, an denen und vor denen sich Jesus als Messias zum ersten Mal hätte outen können. Viel wichtigere und imposantere Orte wie der Tempel in Jerusalem oder der Palast des damaligen Herrschers oder noch besser, warum nicht mitten im Zentrum des damaligen Weltreiches Rom. Das hätte die größte Wirkung erzielt für diese Offenbarung. Alles wäre möglich gewesen, wenn Jesus gewollt hätte, an einem Ort wie heute, wo so viele Tausende von Menschen zusammenkommen. Ich bin es, der Christus, der mit dir redet. Und eine so große und gewichtige theologische Aussage, so eine Ansage, hätte doch vor einflussreichen Menschen stattfinden müssen. hochrangige Politiker, die religiöse Elite des Landes, hohe Priester, superfromme Pharisäer oder zumindest vor irgendwelchen medienwirksamen Journalisten. Aber doch nicht eine samaritische Frau ohne Namen, die ganz allein an einem Brunnen Wasser schöpft und dann auch noch eine so schwierige und zweifelhafte Vergangenheit und Gegenwart aufzuweisen hat. 5 Männer und der 6. scheint ja auch nicht besonders große Zukunftspläne mit ihr zu haben. Und sie ist es aber, vor der Jesus sich zum ersten Mal als der Messias, als der verheißene und lang ersehnte Christus offenbart. Und liebe Brüder und Schwestern, ich predige ziemlich oft und es ist mir ein Anliegen. Sie können 100-mal zu Yumiko kommen und gehen. Sie können 100-mal irgendwelche Konferenzen besuchen. Aber wenn Sie aus dem Bibeltext, so wie wir ihn lesen, so wie es dasteht, nicht etwas herauslernen, heraushören können, wer dieser Jesus ist, dem Sie nachfolgen, dann haben Sie keine Orientierung. Dann hören Sie hier, links, rechts, oben, alles. Aber fokussieren Sie sich, halten Sie einfach mal kurz inne. Ich bin's, der mit dir redet. Was bedeutet es über das Wesen? Was sagt es aus über das Wesen dieses Messias, über den Jesus, dem Sie ja nachfolgen? Dass er sich zum ersten Mal als Messias outet vor dieser völlig, völlig unbedeutenden Frau. Mit einer sehr zweifelhaften Vergangenheit. Sie ist es aber, vor der Jesus sich zum ersten Mal offenbart, als der lang ersehnte Christus. Es gibt sicherlich viele Gründe. Es gibt viele Gründe, warum man einen Gott lieben, bewundern und ihm nachfolgen kann und sollte. Ein Gott, der mit 2 Fischen und 5 Broten mehr als 5000 Menschen füttert, der über das Wasser läuft und den Sturm stillt mit einem Wort, der Tote wieder vom Leben auferweckt und Kranke heilt. Aber für mich persönlich, für die Miam, ich hatte vorher gesagt, Theologie war eine Sache des Überlebens für mich. Für mich ist dieser Gott, der sich in Jesus Christus in dieser Art und Weise offenbart, das ist übrigens auch das Gleiche, der gleiche Jesus, der einem kleinen Kind in Schuk, auch eigentlich unbedeutend, der sich die Zeit nimmt und sagt, ich bin da, ich sehe deine Angst. Der nicht nur auf Konferenzen unterwegs ist, sondern in dieser kleinen Insel, auf diesem Bett, einem kleinen Mädchen, dessen Namen wir nicht einmal alle wissen, der sich die Zeit nimmt, der sich dorthin setzt und sagt, ich bin da, hab keine Angst vor den Ratten. Es ist dieser Gott, der dieses Unbedeutende und Zerbrochene in unserem und ihrem, in meinem Leben adelt und heil macht durch seine Zuwendung. Der Gott, der Mensch geworden ist, nicht im großen Tempel in Jerusalem, sondern in einem Stall in Bethlehem. Dieser Zug, ich betone es immer wieder, zieht sich durch. Es ist nicht eine Einwegfliege, es ist ein Zug, der sich zutiefst durchzieht. Dieser Gott ist der Grund, weshalb ich ihn so liebe. Weshalb ich ihn lieben gelernt habe. Diese Samariterin gehört sicherlich nicht zu den Menschen, die wir in unserem Leben oder Alltag als besonders einflussreich, wichtig oder bedeutend bezeichnen würden. Und so geht es vielleicht auch vielen von Ihnen und auch manchmal mir. Und gerade darin zeigt sich in meinen Augen mehr als alle theologischen Ausführungen, wer Gott ist, wo er ist und wie er ist. Wie muss Jesus gewesen sein, die Begegnung mit ihm gewesen sein, dass die Frau den Wasserkrug stehen lässt und auf einmal in die Stadt läuft, genau umgekehrt, statt dass sie die Einsamkeit sucht? Sucht sie jetzt auf einmal die Menschen? Und wie sie diese Menschen einlädt, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht der Christus sei. Ich habe mich an dieser Stelle oft gefragt, liebe Brüder und Schwestern, warum die Menschen in unserem Umfeld, liebe Christen, Sie und ich, warum die Menschen in unserem Umfeld so oft so ganz anders reagieren, wenn wir sie auf ihre Fehler und Sünden hinweisen. Schon mal bemerkt? Ich wollte dich nur mal darauf hinweisen, ne? Du hast 5 Männer und der, mit dem du jetzt zusammen bist, mit dem bist du auch nicht verheiratet. Und was danach kommt, diese Stille, Warum zuckt diese Frau nicht zusammen? Sagt uns das nicht unsere Logik? Wenn wir auf unsere Fehler und unsere Versagen, auf das, was wirklich wehtut, warum zuckt die Frau? Ich wundere mich wirklich, ich staune. Warum zuckt diese Frau nicht zusammen und distanziert sich noch mehr als bisher von Jesus, wie sie sich auch von anderen Menschen distanziert? Hat er doch seinen Finger auf so einen furchtbar wunden Punkt in ihrer Seele und Leben gelegt. Kein Mädchen träumt mit 5 Jahren davon, dass sie 6 Männer hat und keiner will sie heiraten. So laufen die Träume nicht, so läuft das Leben, so läuft die Realität, aber nicht der Traum. Und wenn man es 6-mal versucht, das heißt, es tut weh. Die Sehnsucht lässt nicht locker und man versucht es immer wieder und wieder. Es ist ein Wunderpunkt, liebe Brüder und Schwestern, dafür muss man kein Psychologe sein. Und Jesus legt seinen Finger darauf, auf diese Sünde. Aber diese Begegnung mit Jesus stößt diese Frau nicht zurück, noch mehr in die Vereinsamung, sondern sie holt sie zurück in die Gemeinschaft mit Gott und mit den Menschen, die sie nun anders als vorher aufsucht mit einem Auftrag, nämlich kommt und sieht, ob das nicht vielleicht der Christus sei. Dass Menschen wie diese Frauen, dass Sünder und Zöllner, und das sind nicht meine Worte, ich sage das so, um Ihnen deutlich zu machen, es ist nicht nur ein Nebenschauplatz, dass Menschen, Sünder und Zöllner, ständig diese Nähe Jesu gesucht haben und immer noch suchen, liegt nicht daran, dass er ihnen ihre Sünde so deutlich und klar vor Augen stellt, als wäre das unsere Hauptaufgabe. Es ist eine unserer Aufgaben. Dass die Sünder und Zöllner, damals wie heute, Menschen, die versagt haben und denen etwas wehtut, dass sie die Nähe Jesus suchen, das liegt daran, dass sie in diesem Jesus etwas sehen, etwas finden, das größer ist als ihre Sünde. Merken Sie sich das. Dass sie in dieser Begegnung mit diesem Jesus etwas sehen, das größer ist als ihre Sünde, größer ist als ihre Angst, als ihre Not, als ihr Versagen. Nur dann erklärt sich die ganze Bibel. Nur dann erklärt sich, warum wir heute nach 2000 Jahren immer noch dieses Evangelium verkündigen. Da ist etwas, das ist größer als die Sünde. Vergessen Sie das nicht. Und weil das die Frau gesehen hat, deswegen zuckt sie nicht zusammen, sondern ergreift das, was sie in diesem Jesus sieht. Ein Erbarmen, ein Ich sterbe für dich. Ich gebe mein Leben für dich, koste was es wolle. Ein Erbarmen, das Hoffnung schenkt, berechtigte Hoffnungen. Und das zieht sich, wie gesagt, durch die ganze Bibel und ihre Geschichte. Geschichte für Geschichte für Geschichte. Begegnung für Begegnung für Begegnung. Wir bedienen zu viel Tradition und wecken zu wenig Sehnsucht. Ich möchte in meinen Mitmenschen als meine Mission diese Sehnsucht wecken, in ihnen, aber auch in mir, denn ich höre es ja selber, ich stehe ja selber unter dem Wort Gottes, diese Sehnsucht wecken nach diesem Jesus, und zwar nicht einem Jesus, den ich mir zusammengebastelt habe, und da bin ich auch sehr bereit, wenn Sie nach diesem Vortrag kommen und mit mir diskutieren, falls Sie anders denken, aber dann kommen Sie mit der Bibel. Und Sie sind herzlich eingeladen. Ich möchte die Sehnsucht wecken nach diesem Christus, diesem Jesus, und ich betone, der Bibel. Und damit meine ich nicht, dass der Jesus der Bibel ein Plüschtier-Messias ist, der immer nur das sagt, was der andere hören will. Weit, weit gefehlt. Jesus kann sehr deutlich, sehr kantig, sehr klar reden. Wissen Sie wahrscheinlich besser als ich. Jeder, der die Bibel gelesen hat. Das tut Jesus hier ja auch nicht. Plüsch, plüsch. Aber in Jesus begegnet der Mensch gleichzeitig eben etwas, was das übersteigt, was einem die Kraft gibt, es zu überwinden, das mächtiger und erbarmender ist als alles, was die Anklage des Teufels vorbringen kann. Und es ist diese Begegnung, die Menschen durch die Bank tausende Jahre hinweg verändert und Feuer fangen lässt für diesen Christus. Das Thema des Jumiko dieses Jahres ist unerreicht, nicht? Unerreicht. Und ich möchte Ihnen nochmal deutlich sagen, Sie und ich, wir können diese Menschen nicht erreichen. Sie glauben nicht, wie hilflos ich mich fühle, wenn eine Freundin von meiner Tochter kommt, Ritzwunden überall, missbraucht. Ich bin keine Psychologin, keine Sozialarbeiterin, bin nur Theologin. Und ich würde so gern helfen, ich fühle mich so hilflos. Und wenn das jedes zweite Mädchen ist, dann denke ich, was ist? Sie und ich, machen Sie da keinen Fehler. Sie und ich können diese Menschen diese Not gar nicht erreichen. Sie können Frauen mit sechs Männern gar nicht. Ja, und ich stelle dir einen siebten vor. Das kann nur der Christus in uns. Kolosser 1, Christus in euch, in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Diesen Christus Raum geben, auf ihn hören lernen, sodass die Menschen, diese unerreichten Menschen, nicht uns, sondern vor allem diesem Jesus begegnen können. Ich bin viel zu kantig. Heute Morgen beim Zähneputzen habe ich mich schon wieder geärgert über einen Vorfall gestern. Dumpfbackige Person, die was gesagt hat. Oh. Am liebsten hätte ich sofort einen Brief geschrieben. Sage mal, wie unsensibel. Und wissen Sie? Oh, Christus in uns. Dann sagt Jesus, ja, Miriam, sensibel ist gut, aber unsensibel genauso. Es gibt Dinge, die Menschen, die kantig sind, sagen müssen, weil sie der Realität entsprechen. Ja, du hast 5 Männer. Nicht so wie ich. Ach, ja. Und Jesus sagt das nicht zu mir. Sag mal, warum bist du so kleinherzig? Warum ärgerst du dich so? Christus in dir? Sondern er macht so, dass ich tatsächlich Lust bekomme. Er sagt, komm her, ich nehme dich an der Hand, wir gehen jetzt gemeinsam. Christus in dir und du lässt los. Du brauchst keinen Brief schreiben, bitterbösen. Und dann wirst du merken, wie du frei wirst und wie Christus in dir Raum gewinnt. Und den Menschen begegnet. Ich möchte abschließen mit einem kurzen Statement, was an das Zeugnis von Micha anschließt. Wie Sie gehört haben, dieses Projekt in Tschuk ist von meinem Mann mit initiiert und er ist dort aufgewachsen, in diesem kleinen mikronesischen Land. Und ich erinnere mich, wo er mir von diesem Projekt erzählt hat. Und ich stehe vor Ihnen, ich bin wirklich kein Typ, der auf eine Insel geht mit was 400 Leuten und keinen Strom für Herr, also für Haartrockner, kein Internet, kein Telefon, gar nichts. Nichts zum Einkaufen, kein Deichmann, eBay. Und als Manuel das gesagt hat, habe ich gesagt, Manuel, wie viele Lehrer willst du dahin bringen? 25 mit Familien? Und als wir dann in Tschuk waren, und hier sitzen einige, und Menschen haben sich berufen lassen, und es ist nicht nur dieses Gehen, was herausfordernd ist. Das Bleiben ist noch herausfordernder. Und ich erinnere mich, wie ich zu meinem Mann gesagt habe, warum ausgerechnet Tschuk? Ich weiß nicht, ob ich so eine Person bin, die so viel Liebe hat für diese Einheimischen, die mit Macheten rumlaufen und theologisch jetzt auch gar nicht mit mir groß diskutieren können. Und als ich dann in Guam angekommen bin, haben viele dann mir noch dazu gesagt, ja, das ist die gefährlichste Insel aller. Amerikaner sind nicht mal erlaubt seit 1970, nachdem ein Soldat angeschossen worden ist, offiziell dort auf dieser Insel zu wohnen. Und ihr geht mit Familien und Kindern hin. Und da hat dieser Christus in uns. Und deswegen ist es mir so wichtig, liebe Geschwister, dass sie sich das merken. Weil dann haben sie eine Orientierung. Selbst wenn die Miriam in mir sagt, gehen wir nicht nach Las Vegas? Das sind auch unerreichte Menschen. Sagt der Christus in mir, der Jesus der Bibel und auch heute in dieser Geschichte geht nicht unbedingt dahin, wo er am besten hinpassen würde. Tempel von Jerusalem, die großen Orte, sondern der Christus der Bibel geht dorthin, wo er am meisten gebraucht wird. Das kann in der Nähe sein, in der eigenen Familie, es kann in der Ferne sein. Aber wenn Sie diesen Christus in Ihnen Raum geben, dann passiert es, dass sie auch auf einer Insel bei allen Schwierigkeiten diesem Christus begegnen. Und dass Menschen diese vielleicht unbedeutenden Menschen, von einer Volksgruppe, von denen fast niemand jemand etwas gehört hat. Aber ein Gott, der dieses Leiden sieht, der diese Not sieht. Und warum kann ich Ihnen das mit Gewissheit sagen? Wegen dieser Frau am Brunnen. Das ist dieser Jesus. Und das ist der Schatz im Acker. Und wenn Sie diesem Christus begegnen, dann werden Sie merken, dass die Menschen, wenn diese Menschen Ihnen begegnen, wo immer sie auch sind, diesem Christus begegnen. Und das ist die Kraft, von der Sie in der Bibel lesen und von der wir auch heute noch hören, weltweit, Menschen wie diese Frau. Kommt! Da hat mir jemand alles gesagt, was ich getan habe, auch die Schmerzhaften. Aber woher kommt der Mut? Kommt und schaut, ob es nicht der Christus ist. Ich wünsche Ihnen und mir, dass wir diesem Auftrag nachgehen. Ich wünsche Ihnen und mir, dass dieser Christus der Bibel, so wie wir ihn jetzt kennenlernen, immer mehr Raum gewinnt. Und dass das unser Auftrag ist und auch bleibt. Herzlichen Dank fürs Zuhören.